Herzlich willkommen bei Chief Digital Mom. Mein Name ist Isa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bist du Webseitenbetreiber oder Betreiberin? Führst du einen Blog, einen Online-Shop oder pflegst du ganz einfach nur die Website deines Arbeitgebers? Dann stehst du bei meinem heutigen Gast schon mal ganz grundsätzlich unter Generalverdacht. Was er dir vorwirft? Unordnung. Mein Gesprächspartner Patrick Klinkberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Internet aufzuräumen, wie er selbst sagt. Und das ist mittlerweile zu einer wahren Mission von ihm geworden. Wie macht er das? Warum macht er das? Vor allem, was springt für uns als Nutzer dabei heraus? Ein Gespräch über die Entwicklung des Internets als großer Wissensträger, die Grenzen von KI im Content Management und Liebe. Liebe zum Produkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hi, Patrick.
Hi.
Ich würde ja jetzt total gerne sagen, vielen Dank für die Einladung, aber tatsächlich war es so, ich habe mich eingeladen und du hast es nicht verhindert.
Das ist korrekt. Irgendwas ist da so gelaufen, dass wir jetzt hier beide sitzen. Genau. Aber ich habe Bock. Vielen Dank für die Idee.
Danke, dass ich hier sein darf. Patrick, du bist in den Social Media eine total präsente Person, aber ich kann mir vorstellen, nicht jeder wird sofort etwas mit deinem Namen anfangen können. Deshalb möchte ich dich in bester Elevator-Pitch-Manier darum bitten, einfach mal zu erzählen, was muss ich über dich wissen?
Was muss man über mich wissen? Ich schinde gerade Zeit, um die nochmal zu rekapitulieren, die Frage. Aber ich finde es für mich wichtig zu verstehen, dass man Patrick Klinkberg mit digitaler Architektur verbindet. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Bild. Ich bin selber gelernter Werbekaufmann. Mittlerweile heißt das ja noch gefährlicher Kaufmann für Marketingkommunikation. Neue Medien sind da eher so untergeordnet noch. Und ich habe mich dann viel selber intrinsisch motiviert mit den neuen Medien beschäftigt. Habe mich darin verloren und dann gefunden, einfach mit der Passion, mit Webseiten so umzugehen, dass sie natürlich verstanden werden, aber halt auch gefunden werden. Und gerade, wie kann ich meine Inhalte so aussteuern, erstellen, distribuieren da draußen, dass sie wirklich das relevante Publikum erreichen. Das ist eine große Herausforderung. Und noch eine größere Herausforderung für Unternehmen, das natürlich zu schaffen, aber auch eine Herausforderung, das strategisch von außen so zu koordinieren, dass es halt wirklich auch den Erfolg bringt.
Und das Ganze machst du ja mit der Ataxo GmbH, deren Geschäftsführer du bist.
Erwischt, ja.
Du bist auch Gründer?
Ich bin Gründer, 2007 habe ich selber gegründet, die Wirkungsvolle GmbH und 2000 wurde die Ataxo schon gegründet und dann haben sich unsere Wege überschnitten und ich bin jetzt im Ist-Status, genau Gesellschafter und Geschäftsführer der Ataxo GmbH und wir sind ein Team von 35 Mitarbeitern, in Klammern MWD natürlich, und sind alle passionierte Internetaufräumer letztendlich, ne? Also werden wir gleich noch drüber sprechen. Ne? Das ist ja so ein bisschen der...
Das ist unser Thema, ja.
Unser Thema, ne? Das Internet aufzuräumen. Und das ist tatsächlich so. Und wir haben hier im Organigramm strategische und operative Ressourcen aufgebaut. Sowohl, dass wir die Beratungsleistung erbringen können, aber halt auch tatsächlich die Umsetzung. Ne? Ein Partner meinte letztens so schön, wir sind eine umsetzungsstarke Partneragentur. Das fand ich ganz treffend.
Wenn du vor englischsprachigem Publikum sprichst, weil du bist ja öfter mal auf den Bühnen unterwegs, sagst du dann auch immer Entrepreneur?
Ich vermeide das alles. Das ist mir alles furchtbar unangenehm. Auch das ganze Thema Entrepreneurship, was ist eigentlich ein Start-up, wo hört das auf, wo fängt es an? Die Leute sollen das machen, sich darauf konzentrieren, worauf sie Bock haben und daraus aber vor allem auch eine funktionierende Maschinerie tatsächlich aufbauen und das aber auch mit einer entsprechenden Kultur. Und dieses ganze Entrepreneurship des Gründenwegens finde ich immer sehr schwierig da draußen. Und ab da passiert auch wieder viel, viele Elemente da draußen, die es dann wieder aufzuräumen gilt, glaube ich.
Okay, alles klar. Ich möchte noch ein bisschen über den Standort deiner Firma sprechen, weil wenn man in Hamburg irgendwie im digitalen Business unterwegs ist, dann gibt es ja auch da so die üblichen Ecken. Ja, es gibt so einen kleinen Orbit rund um die Alster, so ein ganz zarter Orbit, das sind dann so Stadtteile wie St. Pauli, Schanze, vielleicht noch ein bisschen Altona, you name it. Und wir sind hier eigentlich in einem extrem bodenständigen Viertel unterwegs.
Natürlich.
Wer nicht aus Hamburg kommt, es ist hier eher so ein bisschen industriell geprägt. Nebenan ist ein großes Werk von Nestle. Der Standort ist mega bodenständig. Was sagt mir denn das über dich und deine Firma? Und deine Herangehensweise vielleicht?
Oh, ich glaube, ich bin langsam in so eine Generation reingerutscht, wo Statussymbole nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und ich bin dann eher lieber mit meinen Partnern und Kollegen und Freunden gut essen. Und wir haben uns hier schön eingerichtet. Wir gucken hier im Penthouse-Office im 10. Stock über Hamburg, sehen von hier aus die Kühlbrandbrücke, die Elbphilharmonie. Aber haben halt hier entsprechend viel Grün plus den Gewerbescham, da hast du schon recht, aber wir sind hier mittlerweile ganz gut angebunden und letztendlich Hamburg, ne? Du bist ja mittlerweile über 21 Minuten da. Ne? Du hast Carsharing, wir haben die HVV-Anbindung hier, fleißige Fahrradfahrer, manche ignorieren hier sogar den Fahrstuhl. Von daher, wir haben uns hier ganz gut eingelebt und es gemütlich gemacht und von hier aus wird dann halt das Internet aufgeräumt.
Ich wollte gerade sagen, das kann man von hier aus bestimmt mit Ruhe und Gelassenheit machen. Hat vielleicht nicht so die Hektik der, ja, der Stadtteile, der fancy Stadtteile um sich herum. Genau, das Aufräumthema. Das hat mich extrem interessiert, weil man muss dazu sagen, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt bei einem Event. Das war ein Digitalcamp für Frauen. Du warst Mentor, ich war Mädchen für alles. Und da hast du das eigentlich so ganz beiläufig gesagt irgendwie, dass das so ein bisschen dein Thema ist. Danach haben wir uns vernetzt und dann ist mir aufgefallen, du kolportierst das irgendwie permanent. Und das ist so ein bisschen deine Mission geworden, glaube ich. Und deshalb frage ich dich jetzt mal ganz frei heraus, nehmen wir mal das Zimmer meines Sohnes, der ist 9, und das Internet. Welcher Raum mag wohl aufgeräumter sein?
Oh, wenn ich an meine Zeit, als ich 9 war, denke und an mein Kinderzimmer. Ich glaube, man hat das Zimmer gar nicht mehr so richtig gesehen. Ich will jetzt aber gar nicht von mir auf andere schlussfolgern. Aber ich glaube, das Internet ist ein Medium geworden, das viel Verantwortung mit sich bringt. Und ich glaube, diese Verantwortung lernt er schon bei euch im Flur und lebt das im besten Fall auch schon in seinem Kinderzimmer, wie er da mit den einzelnen Elementen, Spielzeugen umzugehen hat. Ich glaube, im Internet lauern da viel mehr Gefahren und das sowohl für die Konsumenten als auch für die, die Inhalte produzieren. Gerade für die, die es produzieren oder auch tatsächlich distribuieren, kommt eine große Verantwortung mit, Stichwort Filterblase. Und von daher finde ich, das Internet geht es um einiges höher zu priorisieren, was das Aufräumen angeht tatsächlich.
Was bringt dich denn dazu zu sagen, das Internet ist nicht aufgeräumt? Woran machst du das fest?
Ich mache ja schon meine Seminare jetzt seit über 12 Jahren. Und da war ich noch so motiviert tatsächlich, wenn ich zurückdenke, dass es über diesen Zeitraum wirklich einen didaktischen Mehrwert, eine Lernkurve nach oben gibt. Letztendlich stagniert es, hat mehrere Gründe, was die Fluktuation der Mitarbeiter, nicht vorhandene Wikis im Unternehmen angeht, aber vor allen Dingen aber auch, was da draußen für Inhalte produziert werden. Und wenn ich so eine Webseite kennenlerne und sie wieder verlasse und mit meinem Mary Poppins-Schirm zur nächsten Webseite fliege, letztendlich nach meiner Mission, ist die Webseite tatsächlich um 70% gekürzt. Einfach historisch so viele Inhalte geschaffen wurden. Ich zeige mal in meinen Vorträgen als Metapher ein riesiges, überfülltes Supermarktregal. Damit möchte ich eigentlich das Internet symbolisieren, mit einem Überangebot von sehr identischen Produkten. Und viele spiegeln mir aber zurück, du Patrick, das ist gar nicht das Internet. So fühle ich mich schon bei der eigenen Webseite. Komplett überfordert, was daraus eigentlich für ein Monstrum entstanden ist. Ja, von der Startseite bis zur tiefsten Ebene der gesamten Architektur der Webseite. Und viele sind da komplett überfordert, wissen gar nicht, wie sie da die Inhalte sichten und priorisieren sollen und vor allem auch qualifizieren sollen. Und daher behaupte ich halt einfach, dass gerade in den letzten Jahren sehr viele mehr esoterische als performante Inhalte geschaffen wurden. Und das führt halt tatsächlich dazu, man spricht hier dann auch von toxischen Dokumenten tatsächlich, die die gesamte Webseite mit runterziehen. Und wenn ich schon selber nicht weiß, wie ich mich auf der Webseite zu navigieren und zu bewegen habe, wie soll es dann mein potenzieller Kunde, mein Besucher, mein potenzieller Fan tatsächlich schaffen? Und ich finde es relativ gruselig, wenn wir uns mal so die Aufmerksamkeit da draußen anschauen. Bei Webseiten werden uns gerade mal so 3 Sekunden geschenkt. Social Media ist gerade noch gruseliger geworden. Die neuesten Zahlen besagen ja, dass wir gerade mal so 0,25 Sekunden Aufmerksamkeit zur Verfügung haben für einen Post da draußen. Das bedeutet, so ein Social-Media-Daumen lässt am Tag halt auch mal so gute 300 Meter zurück tatsächlich. Das sind alles sehr gruselige Werte und natürlich aber auch sehr herausfordernde Werte für Unternehmen da draußen. Wo erstelle ich wann welchen Inhalt und stelle ihn wie zur Verfügung? In welchem Format und in welcher Strategie? Und das ist eine große Aufgabe, aber für mich ist erstmal da relativ wieder bodenständige Schritt, erstmal zu schauen, was haben wir da draußen schon geschaffen, wie ist unsere Seite aufgebaut, diese Daten werden erfasst und dann tatsächlich bewertet. So ein bisschen, und deswegen Internet aufräumen, wenn ich mir dann doch mal nach einem tiefen Durchatmen mir vornehme, meinen Schrank oder meinen Keller aufzuräumen, dass ich ja wirklich lernen muss, loszulassen. Mhm. Und wenn das bei einer Webseite passiert, hast du auch viel Politik natürlich, ne? Viele unternehmerische Eitelkeit, die dann das verhindern möchte, obwohl es eher schädlich ist für den Gesamterfolg.
Also soweit habe ich das verstanden. Die Menschen bauen Internetseiten und da ist mehr Müll als Mehrwert drin. Tatsächlich, so für eine Seite denke ich mir, okay, ist blöd für den Anbieter. So, jetzt rechne ich mal hoch, wir haben ja viele Internetseiten. Nehmen wir mal nur den deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine politische Zahl gibt. Es gibt so und so viele Internetseiten, aber ich gehe mal davon aus, es sind einige viele. So, das heißt, in der Masse wird es dann zum Problem. So. Was sind denn das für Probleme, die dann daraus entstehen? Merke ich das in Ladezeiten? Merke ich es vielleicht in Sicherheitslücken? Merke ich es vielleicht wirklich in einem fast schon gesellschaftspolitischen Kontext, dass ich sage, die Menschen haben eigentlich nur noch schlechten Content und der prägt sie? Also was ist das Problem eigentlich?
Das Problem ist, dass wir zu viele Dokumente haben, die sich dann gegenseitig tatsächlich kannibalisieren. Das bedeutet, ne, so ein bisschen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass schon, wenn eine Webseite aufgesetzt wird, gar nicht großartig erstmal in den tatsächlichen Inhalten gedacht wird, die von Bedarf sind, sondern es wird erstmal, so haben wir es ja auch gelernt, wenn wir ein Plakat, einen Flyer gestalten, dass wir in einer sehr starken Push-Kommunikation agieren. Ne, das heißt, wir verkaufen etwas. Das Wichtige im Online-Marketing ist, und gerade für den Erfolg da draußen, dass man genau diese Perspektive ändert in die Nutzerperspektive. Das bedeutet, bei mir kannst du Folgendes kaufen. Mhm. Dieser Synapsendreher fällt schon vielen Unternehmen unglaublich schwer. Mhm. Damit haben wir aber schon viele der von dir angesprochenen Probleme gelöst tatsächlich. Dann der nächste Schritt ist zu sagen, wie strukturieren wir die Webseite? Das heißt, die Hierarchie der einzelnen Ebenen der Webseite, Startseite, Kategorieseiten, Produktseiten. Und dann treffen noch viele die Entscheidung tatsächlich, Mensch, wir brauchen irgendwie noch ein Magazin, einen Blog, oft mit der Argumentation, dass der Wettbewerber einen hat. Mhm. Und ab da beginnt dieses sich gegenseitige Kannibalisieren. Das heißt, ich habe einmal zum Beispiel Leistungsseiten, Produktseiten und habe dann parallel einen Blog, wo halt ähnliche Themen tatsächlich besprochen werden. Mhm. Und ab da kannibalisieren sich diese Inhalte. Mhm. Und gerade ein solches Blog produziert sehr viele Inhalte, die dann irgendwann wieder im Archiv verschwinden, über die Paginierung immer weiter weg verschwinden tatsächlich und auch so dann von anderen Systemen, wie den Suchmaschinen zum Beispiel, auch runterpriorisiert werden. Mhm. Und so sinkt dann halt auch wieder die Sichtbarkeit der Webseite. Und sie wird halt immer größer, aber immer weniger performanter. Das heißt, um auch die nächsten von dir angesprochenen Probleme zu lösen, wäre mein Ratschlag, da aufzuhören, dauernd neue Dokumente zu generieren, sondern bestehende Dokumente zu pflegen. Das heißt, weg von dieser Quantität hin zur Qualität, dass ich wirklich themenfokussierte Dokumente erstelle, Landingpages meinetwegen, wo ich ganz klar clustere, wo welches Thema besprochen wird. Mhm. Und da muss ich mir ganz konkret Gedanken machen, wie ich daneben noch einen Blog, ein Magazin aufsetzen kann mit Inhalten, die dann diese bestehende Architektur nicht weiter stört tatsächlich.
Mhm. Okay, das heißt, das Problem ist so ein bisschen das Internet, das in seiner ganz ursprünglichen Form tatsächlich so ein bisschen sich selbst in Auftrag gegeben hat, man will ein Informationsmedium sein, ist mittlerweile eigentlich ein Ort der Überforderung aus einer Nutzerperspektive. Total. Und das heißt, im Grunde habe ich da so einen großen Müllberg vor mir. Das heißt, wir sprechen hier auch über Qualität sozusagen.
Ganz klar.
Qualität des Internets sozusagen an sich.
Total. So. Ne, wir kommen ja noch aus Zeiten, wo man irgendwie noch versucht hat, um sichtbarer zu werden, gerade in den Suchmaschinen, weiße Schrift auf weißem Text, ja, oder irgendwo im Footer versteckte Inhalte. Mhm. Und ich kann dir bis heute große Unternehmen nennen, große Modelabels da draußen, die bis heute irgendwie versuchen, mehr schlecht als rechten Content noch im Footer zu verstecken, um irgendwie sichtbar zu werden. Mhm. Und ab da beginnt für mich auch eine unternehmerisch fahrlässige Handlung tatsächlich. Weil ich so mein ganzes Geschäftsfeld mit meiner Online-Reichweite tatsächlich bewusst gefährde. Mhm. Weil dieses Wort bewusst vielen Entscheidern da draußen ist gar nicht klar, ne, mit was für toxischen Methoden sie da tatsächlich arbeiten und somit halt auch den Gesamterfolg, ne, ihrer gesamten Strategie gefährden tatsächlich.
Was bedeutet das, wenn ich jetzt eine, ja, wenn ich google? Wenn ich google, es gibt ja keine alternative Suchmaschine, darauf ist ja irgendwie auch alles ausgerichtet. Das heißt, wenn ich google und ich bekomme jetzt eine Ergebnisseite mit 20 Ergebnissen, kannst du sagen, es gibt eine Faustregel, 95% davon sind eigentlich Schrott und eigentlich sollte ich direkt auf Seite 3 gehen?
Nein, natürlich nicht. Google ist ja mittlerweile wirklich zu einer Relevanzsuchmaschine geworden. Das heißt, Google ist so exzellent darin geworden, Inhalte zu bewerten und zu qualifizieren, um wirklich gute Inhalte nach vorne zu bringen. Trotzdem ganz wichtig, Google ist nur eines von vielen Suchsystemen. Wir kennen das ja selber. Wenn wir irgendwelche Krankheitssymptome googeln, sind wir laut Google eigentlich schon klinisch tot. Das heißt, man muss immer schauen, was habe ich für ein Produkt, was habe ich für eine Dienstleistung. Da können auch durchaus Inspirationssuchmaschinen wie Pinterest für mich spannend sein. Ja, oder auch im B2B-Bereich ist auch LinkedIn oder Xing eine Suchmaschine für mich, die sehr spannend sein kann. Dass Google so der Platzhirsch da draußen ist, auf jeden Fall, aber auch wenn es zum Beispiel um große B2B-Produkte geht für Enterprise-Unternehmen, die sind oft beim Internet Explorer noch verhaftet, das ist dadurch schon eine Suchmaschine, Bing tatsächlich. Das heißt, auch das sollte man nicht ignorieren. Und ich muss mir einfach nur bewusst sein, wir sprechen hier schon über autonomes Fahren, ja, und dass Alexa meine ganzen Hobbys und Sehnsüchte schon kennt, aber parallel stürzt mein PowerPoint ab und unsere Webseiten werden nicht verstanden. Also da ist noch eine große, große Lücke zwischen dem, was da draußen schon gehypt und kommuniziert wird und den tatsächlichen Qualitätsstand der Webauftritte. Letztens meinte jemand zu mir, du Patrick, völlig klar, ich habe das Gefühl, den meisten Webseiten muss ich mich anpassen, als dass sie sich an mein aktuelles Bedürfnis anpasst. Geile Aussage, weil genau das trifft es auf den Punkt.
Okay.
Und wenn der andere schon sagt, das Supermarktregal steht nicht für das Internet, sondern schon für meine eigene Webseite, weiß ich ganz genau, wie lost sich die Inhalte dort auf jeden Fall nicht nur für den Nutzer anfühlen, sondern im besten Fall oder im schlimmsten Fall gar nicht gefunden werden.
Weißt du, woran ich gerade ganz melancholisch denken musste? Als ich angefangen habe, ins Internet zu gehen, da gab es noch Suchmaschinen, die hießen Fireball und Lycos.
Alta Vista.
Ja. Das war auch deine Zeit, ne? Das waren auch so deine ersten Berührungspunkte, ne?
Da ging's los. Also ich habe mich tatsächlich mit Boris Becker zusammen, ne, mit meinem iMac angemeldet, habe dann immer die AOL-CDs mit 70 Stunden Internet gesammelt. Irgendwann waren die in so Disco-Deko in unserem Partykeller. Das war schon cool. Und habe dann angefangen, irgendwelche Beep-World-Gästebücher zuzuspammen und einfach um zu schauen, okay, ich habe jetzt hier so ein paar eigene Webseiten, wie kann ich denn darauf jetzt den Traffic jagen tatsächlich? Und das war damals wirklich noch sehr trivial. Und da hat sich ja auch schon so die erste Stammtischkultur gebildet von Leuten, die sich genau damit auseinandersetzen, da viel experimentieren tatsächlich. Und es war von vornherein immer ein offener Austausch, ne? Was funktioniert, wie gut tatsächlich. Es war nie so eine Ellbogenmentalität. Das fand ich sehr sympathisch, habe mich auch dann direkt sehr wohl gefühlt. Und dann wurde es halt wirklich immer steiler von der Schlagzahl, wie Suchmaschinen natürlich auf der einen Seite auch vom Rechner verschwunden sind tatsächlich und andere, gerade wie Google, sehr massiv in den Algorithmus investiert haben, um wirklich zu entscheiden, komplett algorithmisch getrieben, welches Dokument ist jetzt für diese Suchanfrage komplett relevant. Und all solche Aussagen wie versteckte Inhalte, SEO-Texte, da allein wenn das ausgesprochen wird, sind wir gefühlt schon abgestraft worden. Und wie gesagt, ne, ab Seite 2, da kann man eine Leiche verstecken, da ist nichts mehr los. Ne?
Okay. Aber nichtsdestotrotz, gerade weil du auch diese Anfänge kennst und auch diese Entwicklung immer im Auge hattest, liege ich doch schon grundsätzlich richtig, wenn ich dir unterstelle, dass du auch da so einen missionarischen Anspruch so ein bisschen hast, das Internet so ein bisschen quasi ja aufzuräumen. Aber du willst wahrscheinlich nicht den alten Zustand wiederherstellen. Ich glaube, den werden wir nicht mehr erreichen, oder?
Ja, da waren die Ladezeiten noch richtig gut, ne? Also simplen HTML-Auftritten. Ja, Mission, es ist halt, also wo ich mich echt super auch selber wohlfühle, ist so meine Erfahrung, mein Wissen und die ganzen Tools und Metriken da draußen weiterzugeben. Ich habe unglaublich viel Spaß daran, in einem Raum zu sein mit einer entsprechenden Gruppendynamik, wo Leute Bock haben, ihr Unternehmen, ihre eigenen Projekte voranzubringen. Und da dann halt die Leute nach links und rechts zu schubsen, so dass sie den richtigen Weg eintreten können und dann halt aber auch diese Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja das Geile an diesem Internet. Es ist super autodidaktisch. Ja, wir können da jetzt uns nicht über irgendwelche Bücher großartig am Laufen halten, sondern es ist halt wirklich dieses Try-and-Error-Prinzip. Und das, was ich jetzt gerade bastel, ändere, optimiere, hat direkte Auswirkungen auf meinen Erfolg im besten Fall. Das macht es halt so spannend und vor allem auch für meine Teilnehmer, Zuhörer, wie auch immer, so schön greifbar, weil ich es wirklich sehr plastisch schildern kann. Ich bin ja selber auch dann eher pragmatisch getrieben und halte mich ungern in irgendwelchen PowerPoint-Folien auf, sondern gehe live rein und schaue an den richtigen Beispielen, ne, der jeweiligen Teilnehmer von meinen Vorträgen und Seminaren da draußen, was man da jetzt besser machen kann.
Wie oft bekommst du ein Konzept oder eine Idee präsentiert und schon da im Konzeptstatus stellst du fest, oh mein Gott, völlig falscher Weg, so kannst du es nicht machen. Also wie oft verzweifelst du eigentlich an den Ideen, ja, deiner Teilnehmer, die zu dir kommen und vielleicht auch deinen Rat wollen?
Ist leider noch schlimmer. Also von 10 Schicksalen, die mir so begegnen, haben 8 tatsächlich schon genau diese Konzeptphase schon lange hinter sich. So lange hinter sich, dass die Seite schon online ist. Und dass sie dann merken, dass die ganze Strategie nicht fruchtet, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar da draußen sind im Internet und jetzt die Hilfe suchen. Und dann meine noch schlimmere Botschaft, dass so 20-30% der Kosten, die sie jetzt schon investiert haben, nochmal nötig wären, um nochmal einigermaßen dieses wackelige Gerüst, was da geschaffen wurde, zu stabilisieren. Und die anderen 2 Schicksale, 1,5 Schicksale, um es realistischer zu sagen, sind wirklich so die auserwählten legendären Schicksale, die wirklich sobald das Wort Relaunch, Konzept oder dass ein neuer Brand ins Leben gerufen werden soll, dass die da schon an diesen Grundgedanken der digitalen Architektur denken. Und das bringt ja sehr viel mit sich. Also wir müssen ja wirklich über konsistente Marketingstrategien nachdenken, weil die Leute halt einfach, wenn sie an einem Plakat vorbeigehen, sind sie halt mobil. Ja, wenn sie TV-Werbung sehen, sind sie parallel mobil unterwegs. Das heißt, dieses ganze Thema Second Device, Triple Device, ja, bis hin zur Smartwatch da draußen ist sehr, sehr präsent. Und die Unternehmen haben große Schwierigkeiten, da über alle Kanäle hinweg, Omnichannel ist ja da so das Wort, eine in sich stimmige Marketingstrategie aufzusetzen. Und das muss halt von der DNA schon mit unserem Wissen entsprechend aufgebaut werden. Es gibt ein tolles Unternehmen hier in Hamburg, die jetzt genau das machen. Das heißt, wenn die irgendwelche Beauty-Trends in Korea zum Beispiel dann für sich entdecken und eine Marke, ein Produkt daraus entwickeln wollen, holen sie uns ins Boot, um halt auf Basis genau dieser Bedürfnisse da draußen, die wir recherchieren können, was den ganzen Tag bei den ganzen Suchmaschinen reingehackt wird, eine Architektur zu schaffen für die gesamte Kommunikationsstrategie, aber auch für die Architektur der Webseite. Aber wie gesagt, ich dachte auch vor 12 Jahren, okay, damals waren es so 2 von 10 Schicksalen, wo es dann genauso laufen kann im Positiven, aber es sind mittlerweile immer noch leider 2 von 10.
Du hast gerade die Vielzahl der Kanäle erwähnt. Gutes Stichwort. Es gibt ja nicht nur Webseiten. Nee. Es gibt ja auch Apps. Es gibt Smart Speaker, die immer mehr im Kommen sind. Bald werden wir auch wahrscheinlich aus dem Auto heraus ins Internet gehen, zum Teil auch schon möglich. Das heißt, auch von dort kommt ja eine Menge Chaos. Kann man das schon so ein bisschen prozentual beziffern, wo der Kuchenanteil am größten ist? Sind es die Webseiten, sind es immer mehr Apps? Die Menschen sind ja mehr mobil jetzt unterwegs im Internet.
Das ist sehr, sehr divers da draußen tatsächlich. Das bedeutet, die wenigsten Unternehmen begreifen tatsächlich ihre Webseite als Dreh- und Angelpunkt ihrer gesamten Kommunikationsstrategie da draußen. Plus, es werden viel zu viele Inhalte da draußen zu 100% an YouTube, Facebook und Co. verschenkt, ohne daran zu denken, dass das Fremdsysteme sind. Das heißt, mein Plädoyer lautet, wirklich mehr Liebe für die eigene Webseite zu empfinden und dort ausschließlich 100% meiner Inhalte zu hosten, um dann all die anderen Kanäle, die du gerade aufgezählt hast, wirklich als Referrer-Kanäle zu sehen, wo ich gerade mal so 20% maximal als Content tatsächlich verbreite, sogenannten Spoiler-Content, wie ich ihn nenne, um dann wieder auf meine Webseite zu lenken. Weil all die Systeme, die du gerade aufgezählt hast, ich kann dort nicht konvertieren. Ich kann da höchstens, und das ist für mich aber ein sehr esoterischer KPI, weil du verkaufst halt nicht mehr mit großen grünen Segeln da draußen irgendwie Bier. Die Zeiten sind vorbei, ja. Das Stichwort Markenloyalität ist sehr, sehr schwer geworden als Benchmark. Und dieser esoterische KPI der Brand Awareness ist Quatsch geworden. Ja, wir müssen viel performanter denken. Und deswegen ist für mich ganz klar die Webseite der wichtigste Kanal. Und alle anderen sind als Referrer-Kanäle zu sehen. Und natürlich, ab nächsten Jahr 40% der Kunden wird durch die Generation Z dann gebildet. Ja? Wenn ich da Social Media nicht präsent bin, gibt es mich nicht als Unternehmen. Das ist völlig klar. Trotzdem muss ich es dann auch wiederum schaffen, dort diese Präsenzen wieder auf meine Webseite zu verlegen zum Beispiel. Und wenn wir dann weiter vorspulen zu deiner Frage, wo geht's dann hin? Das Format Webseite wird auf jeden Fall so in 2-3 Generationen überholt sein. Dann ist ein Unternehmen wirklich ein Datenknotenpunkt, wo es darum geht, die Smart Speaker, die digitalen Assistenten über smarte Datenbanken mit Produktdaten, Verfügbarkeiten zu füttern, um dann direkt konsumierbar zu sein tatsächlich. Egal, ob's Fast-Moving Products sind oder sonstige Inhalte, die es zu konsumieren gilt. Das wird noch eine sehr spannende Entwicklung. Allerdings sitzen wir hier im Online-Marketing-Schwellenland Nummer 1 Deutschland. Und das heißt, das dauert alles noch ein bisschen, aber darauf müssen sich Unternehmen vorbereiten. Aber solange die Unternehmen da draußen noch mehr Angst haben vor Pivot-Tabellen in Excel und wirklich noch weit weg sind von einem exzellenten Datenbewusstsein, ist das Utopie.
Du hast eben gesagt, Liebe in die eigene Website stecken. Das ist ein wunderschönes Bild.
Nicht wahr?
Super. Wie kriege ich denn da mehr Liebe rein?
Indem ich nicht meine unternehmerische Eitelkeit das Layout einer Webseite bestimmen lasse, sondern die Nutzer. Ich habe da als Metapher immer ganz gerne die Geschichte vom Oregon-Experiment. Das bedeutet, die Uni in Oregon, das ist eine Geschichte aus den 70ern, wollte ihren Campus neu gestalten. Das haben sie gemacht, Life is a Pitch, haben 3 Architekten eingeladen, die kamen dann da mit ihren Pappmodellen angewackelt, waren ganz begeistert, wie es aus ihrer Sicht auszusehen hat. So haben sie sich aus ihrer Sicht das vorzustellen, wie die Studenten dann über den Campus sich zu bewegen haben. Eine Dame hat Stopp geschrien und gesagt, verrückte Idee, Leute, lasst uns doch mal, das ist ja eine unglaubliche Idee, die Nutzer in die Produktentwicklung mit einbeziehen. Was haben sie gemacht? Sie brauchten Daten. Um diese Daten zu bekommen, haben sie den Campus abgerissen, Rasen gesät und die Zeit verstreichen lassen. Und die Studenten haben sich über diesen Rasen bewegt und im Laufe der Zeit haben sich Trampelpfade gebildet. Hat man näher rangezoomt, hat man festgestellt, die am stärksten ausgeprägten Trampelpfade waren auch die effektivsten Wege von Hörsaal A zu B und noch zur Mensa. Also ein komplett performantes Produkt wurde dort geschaffen, auf Basis von Nutzerdaten. So. Und das ist für mich auch die eigentliche Liebe zum Produkt und für die Webseite, dass wir die Nutzer mit einbeziehen. Und es gibt keine größere Datenquelle, um so wieder den Bogen zu schließen, als dieses Internet da draußen. Seit über 20 Jahren hacken die Leute was in die Suchschlitze da draußen. Und all diese Daten können wir für uns erheben, qualifizieren, herausfinden, wie oft werden einzelne Daten dort reingehackt, ja, unsere Trampelpfade. Und daraus entwickeln wir, und deswegen verstehe ich mich auch als digitaler Architekt, eine Architektur für unsere Webseite und unsere gesamte Kommunikation. Einfach auf Basis von Nutzerdaten und nicht von irgendwelchen esoterischen Push-Daten. Das durfte ich auch noch in meiner Ausbildung lernen, ne? Sinusmilieus, ne? Wie erreiche ich den DDR-Nostalgiker? Was für ein Quatsch, ja? Brutto-Netto-Reichweite ausrechnen, wenn jemand am Plakat vorbeigeht. Es geht ja mittlerweile viel dedizierter. Und dieser Synapsendreher, von der Zielgruppe in eine sogenannte Bedarfsgruppe zu wechseln, macht viel, viel, viel aus.
Okay. Wir haben ja jetzt sehr viel gesprochen über das Internet, so ein bisschen aus so einer, ich sag mal, B2B-Perspektive. Wir haben viel von Nutzern gesprochen, von Kunden, von Dienstleistern, von Unternehmen. Okay, Haken dran, verstehe ich. Ich will nochmal auf diese Müllkippe Internet, ich glaube, das Bild trifft es ja auch sehr gut, nochmal zu sprechen kommen, weil wir sprechen jetzt hier über, sagen wir mal, Content, der nicht ideal getaggt ist, der vielleicht da zu lang ist, da zu kurz ist. Es gibt aber auch im Internet, und das ist gerade so aus dieser Mutterperspektive ja auch kein, ja, ja, kein kleines Thema, kein unwichtiges Thema. Es gibt auch eben wahnsinnig viel Dreck da draußen, der eben über schlechte Texte hinausgeht. Es gibt wirklich viel Schmutz im Internet, und große Networks, wie ein Facebook zum Beispiel, hat extra Leute da sitzen, die eben diesen Content wegschaffen. Da ist von rassistischen Inhalten die Rede, Kinderpornografie, Tierquälerei, also wirklich, wirklich mieses, dreckiges Zeug. Ja. Können wir auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, ob man ja diesem Thema eigentlich Herr werden kann und wie du das Ganze einwertest?
Ganz, ganz großes Thema. Letztendlich habe ich ja, solange auch dann die Kinder zu Hause aufwachsen, in der Wahrnehmung die Kontrolle über das, was konsumiert wird. ab dem Schulhof verliere ich diese Kontrolle. Und ich muss letztendlich es schaffen, mit diesen Medien, die da draußen tatsächlich dann produziert werden. Es fängt ja schon, ne, beim Dschungelcamp an, ne, was da die Inhalte sind, bis zu hin zu fahrlässigen Inhalten, die du gerade angesprochen hast in den Social Media Welten da draußen. Und sämtliche Filter da draußen, die Kinder sind sehr, sehr klug, ja, wissen genau, mit welchen Tricks sie welche Sperren aufheben können. Das wird nie ausreichen, um sie vor solchen Inhalten zu schützen. Sondern man muss, glaube ich, da wirklich sehr, sehr viel Arbeit leisten, was diese Verantwortung mit diesen Medien mit sich bringt. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, was wir jetzt hier aufschlagen, aber da sehe ich ganz klar die Verantwortung, weil Facebook und Co. wird immer die Ausrede haben, dass sie letztendlich nur eine Plattform sind. Und wo sie halt versuchen, dann solche Inhalte, wie von dir angesprochen, rauszufiltern. Ja, der große Upload-Filter ist ja auch ein Riesenthema. Vielleicht können diese Algorithmen tatsächlich helfen, um solche Inhalte noch besser gar nicht erst online gehen zu lassen. Trotzdem wird es halt immer, und das kennen wir auch noch von unseren Schulhöfen, wird es immer irgendwelche Leute geben, die solche toxischen Inhalte und auch gewaltverherrlichende Inhalte irgendwie auf diesen Schulhof bringen.
Und diese toxischen Inhalte, die kannst du auch, um die Brücke zu deinen Kunden zu schlagen, die kannst du sicherlich auch hier und da nicht immer von deinen Kunden abhalten. Ich glaube, sobald man einen Blog hat mit einer Kommentierfunktion zum Beispiel, da ist ja die Tür offen. Also im Prinzip ist ja keiner davor gefeit, dass diese Inhalte auch auf die eigene Seite kommen. Und dann ist ja der Image-Schaden extrem groß.
Absolut. Also sobald ich halt generell mein Handy- und DSL-Vertrag unterschreibe, spiele ich halt dort mit und muss mir halt bewusst sein, dass ich halt nicht nur was senden kann, sondern ich empfange auch etwas. Das geht Privatmenschen, Privatleuten genauso wie Unternehmen da draußen. Das muss den Leuten bewusst sein. Und deswegen, sobald ich mich halt entscheide, da mitzuspielen, indem ich halt mir ein Handy, ein Smartphone hole, einen Internetzugang, ein Smart TV, spiele ich mit. Und ab da brauche ich halt, gibt's natürlich nicht, aber einen Internetführerschein, wo ich weiß, wie ich mich selber zu verhalten habe und wie ich halt auf gewisse Dinge zu reagieren habe oder sie im besten Fall ignoriere. Ja.
Ich habe selbst mal diese Erfahrung gemacht, die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass man kann selbst als Nutzer, der einen kleinen Blog hat, eigentlich schon sehr, sehr viel tun. Nur man tut's nicht. Und ich habe selbst die Erfahrung gehabt, ich hatte einen WordPress-Blog und habe mir ganz viele tolle Plugins runtergeladen, das richtig hübsch gemacht. Aber woran ich nicht gedacht habe, war so ein paar Sicherheitsbarrieren zu bauen. Habe ich nicht gemacht. Prompt hatte ich irgendwie einen ganz miesen Trojaner drin, kam teilweise nicht mehr in meine eigene Website, musste mir Hilfe von extern holen. Jemand hat es repariert für mich. Und hat mir dann auch ordentlich auf die Finger gehauen und gesagt, sag mal, bist du bescheuert irgendwie? Und das bringt mich direkt zu der Frage, tun wir, die ja jeder einen Blog starten können, einen Podcast starten können, einen YouTube-Kanal starten können, unter Umständen noch viel zu wenig und sind teilweise auch selbst schuld, dass das Ganze so ein bisschen chaotisch ist?
Ja, absolut. Also die Hürde, etwas online zu stellen, ist ja praktisch nicht da. Ne? Programmatische Kenntnisse braucht man nicht. Ja, wir können ratzfatz Profile erstellen, bis hin, was du gerade meintest, über die ganzen Baukästensysteme für Webseiten, können wir ganze Webauftritte online stellen. Ja, wir können Shops online stellen.
Und wir werden dazu verführt ja irgendwie, ne, durch die Einfachheit.
Guckt man sich die Werbung an, ne, da erzählt uns ein Hase, ich soll jetzt eine Webseite machen, ja. Von daher, das ist schon eine krasse Ausgangssituation. Natürlich auch sehr spannend, weil jeder Publisher und Händler zugleich werden kann da draußen. Nur ab da habe ich eine gewisse Verantwortung. Da bin ich Unternehmer letztendlich. Oder ich bin tatsächlich jemand, der als Redakteur agiert. Und wenn ich dann anfange, fahrlässig zu handeln, liegt das ganz klar in meinem Verantwortungsbereich. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch ganz klare Richtlinien, wie damit umgegangen werden muss.
Und man kann ja schon viel machen. Also angefangen beim Google-Löschantrag, bis hin zu wirklich ganz banalen SEO-Regeln, die ich einhalten kann. Was kommt noch dazu? Was kann ich noch machen? Ich kann Kommentierfunktionen ein- und ausschalten. Ich kann, wie gesagt, wenn ich eine WordPress-Seite habe, viel machen. Ich kann mich absichern.
Klar, aber sobald ich auch ein Kontaktformular habe, sobald ich ein Programm installiere, um zu schauen, wer besucht eigentlich meine Seite und wie verhalten sich die Besucher auf meiner Seite, sprich das Thema Tracking, ab da bin ich in Sachen DSGVO, Datenschutz, AGB in der absoluten Bringschuld.
Du fährst wahrscheinlich ganz andere Geschütze auf, wenn du aufräumst. Mit was für Maschinen bist du denn da unterwegs? Mit dem großen Bulldozer oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder mit so einem Zauberkasten?
Ja, ich habe einen Zauberkasten. Das Nein, genau das eben nicht. Also diese Raketenwissenschaft, dass es irgendwelche Magie ist. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt ganz klare Tools, mit denen man arbeiten kann. Das allererste, womit ich immer anfange, ist der Screaming Frog. Screaming Frog ist ein gutes Desktop-Tool, mit dem ich eine Webseite crawlen kann und es auch verknüpfen kann mit Analytics, mit der Search-Konsole, den ehemaligen Webmaster-Tools, um dann halt einmal die Webseite insgesamt zu erfassen und wirklich ein Dokumenten- und Datenbewusstsein zu schaffen, das 80% der Unternehmen da draußen nicht haben. Und das ist für mich dann das Aufräumen. Und die ernüchternde Erkenntnis, wie wenn wir den Kleiderschrank und den Keller aufräumen, was habe ich die letzten 6 Monate nicht angefasst? Welche Dokumente haben in den letzten 6 Monaten keinen Traffic bekommen? Wurden keinmal irgendwie erwähnt da draußen im Internet, sprich irgendwie ein Link gesetzt? All das kann ich ja herausfinden. Ab da muss ich mir echt mal die ehrliche Frage stellen, was für eine Daseinsberechtigung haben diese Dokumente noch? Und ja, das sind tatsächlich in der Regel über 70% der Dokumente, die seit 6 Monaten keine Aufmerksamkeit mehr erfahren. Und das ist mein Bulldozer. Der Screaming Frog kriegt da auch keine Affiliate-Provision oder so für, sondern es ist eine ganz klare Tool-Empfehlung, weil einfach mal eine vernünftige Analyse meiner Dokumenten und Datenstruktur durchzufahren, ist sehr schnell gemacht.
Wer ist schlimmer? Kleinen Unternehmen oder die großen Konzerne mit ihren aufgeblähten Webseiten? Kann man das irgendwie so ganz banal oder pauschal beantworten?
Nein. lustigerweise agieren alle eigentlich dann so auf dem gleichen Niveau. Okay. Letztendlich haben sie alle dasselbe Problem, dieselben Fragezeichen. Das Ding ist halt nur, oft ist dann halt ein kleiner Mittelständler oder ein mittelständisches Unternehmen dann doch ein bisschen agiler und schneller in seinen Entscheidungsprozessen als ein großer Dampfer, der wirklich sehr lange braucht zu bremsen oder zu wenden. Und plus, du hast halt auch dann ganz viel Politik. Und da muss man sich halt immer entscheiden, wie kann man dort dann bestmöglich agieren. Ich höre aber immer wieder auch in meinen Seminaren, du Patrick, ich bin da komplett streng reguliert, aber ganz ehrlich, ich mach's einfach. Merkt eh keiner. Ja, ich brauche das aber für meinen Erfolg, ja. Ich will jetzt hier keinen anstacheln, ja, und nicht zur Revolte aufrufen. Aber man darf sich da nicht zu sehr in irgendwelchen Stromberg-Sphären verhängen, ja.
Ist es also, tatsächlich so?
Total.
Findest du es so?
Total, total. Also die Top-3-Argumente, warum die Leute zu mir kommen, ist ja A, natürlich sich aufschauen zu lassen, B, auf Augenhöhe mit ihren Dienstleistern reden zu können, super wichtiges Thema, und C, froh zu sein, dass es bei anderen genauso läuft wie bei einem selber.
Hast du sowas wie ein Wunschbild? Also wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen, wie wäre das Internet dann? Wie sieht das ideale Internet für dich aus?
Einmal auf Konsumenten- und auf Nutzerseite, dass die Leute wirklich in der Lage sind, mit den einzelnen Medien umzugehen. Und halt vor allen Dingen auch, das ideale Internet hat für mich dann diese Anonymität nicht mehr. Also dass ich wirklich für jeden Nutzer eine Identität habe, die nach- und rückvollziehbar ist oder rückverfolgbar tatsächlich. Ich glaube, das nimmt auch viel Getrolle da schon mal raus. Ja, aber diese Anonymität provoziert ja genau das, was du vorhin angesprochen hast. Ja, was für Inhalte dort entsprechend erstellt, geteilt werden. Weil, oder halt über Kommentarfunktionen man halt politische Äußerungen trifft oder Menschen beleidigt oder degradiert, weil man in diesem Schutz der Anonymität ist.
Wird das einen Einfluss auf uns als Menschen haben, auf das Miteinander, auf das gesellschaftliche Miteinander?
Die Transparenz dann?
Also im Prinzip deine Wunschvorstellung
des Absolut. Internets? Absolut.
Insbesondere mit der Transparenz?
Absolut. Also setz mal 2 Leute an einen Tisch, wie wir beide jetzt, die sich, glaube ich, über 3 Tage dann in irgendwelchen Facebook-Streams gegenseitig beschimpft haben. Ich glaube, die würden sich so ganz anders verhalten.
Also das heißt, Hate Speech wäre nicht mehr ganz so ein großes Thema. Ich glaube, man wird es nie wegkriegen, aber es wäre nicht mehr.
Absolut, aber ich glaube, es wird konstruktiver. Ja, ist eine gewagte These, aber ich glaube, das würde dem Internet gut tun. Diese Anonymität wird ja immer wieder angesprochen. Ist einfach ein unglaubliches Problem geworden. Und auf Unternehmensseite wünsche ich mir eine letztendlich nenne ich immer, viele sind da draußen viel zu digital naiv als Digital Native tatsächlich. Mhm. Und die Unternehmen müssen sich einfach diesem Medium stellen und es verstehen und es für sich dann entsprechend ganz klar priorisieren, die eigene Webseite natürlich und welche Kanäle sind für mich wirklich relevant. Mhm. So. Das sind so meine Wunschszenarien. Mhm. Und natürlich an unser Origin-Experiment zu denken, von der Unternehmensperspektive in die Nutzerperspektive zu wechseln.
Das wäre ein wahnsinnig schönes Schlusswort, kann es aber nicht sein, weil ich habe noch 2, 3 Fragen, die ich unbedingt noch loswerden muss.
Ja, immer.
Als wir uns kennengelernt haben, da hast du nicht nur ganz beiläufig gesagt, dass du dir vorgenommen hast, das Internet aufzuräumen oder auch gut dabei bist. Du hast auch gesagt, gerade weil es ein Digitalcamp für Frauen war, dass 90% der Bugs von Männern verursacht werden. Also da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Ist das Internet so unaufgeräumt, weil Männer es in der Hand haben oder wie darf man das verstehen?
Das habe ich doch charmant positioniert auf diesem Format. Liegt halt ganz klar daran, dass halt gerade in der IT-Branche halt noch gefühlt die Männer halt dominieren. Und dementsprechend auch ganz viel falscher Code produziert wird natürlich. Mhm. Und von daher war das so meine steile These, dass man das auf jeden Fall ändern sollte, dass noch mehr Frauen falschen Code produzieren. Nein, natürlich nicht. Sondern es geht mir darum, dass man hier wirklich erkennt, was für Möglichkeiten man eigentlich hat, wenn man noch mehr von diesen Ungleichgewicht einfach aufhebt, ne? Dass wir noch mehr Frauen für technische Themen, für IT-Themen begeistern. Es ist aber auch, glaube ich, ein psychologisches Phänomen, weil ich merke halt auch in meinen ganzen Formaten da draußen, dass ich halt immer gefühlt 70-80% weibliche Teilnehmer habe. Mhm. Einfach, weil sie Bock haben, sich weiterzubilden. Der Mann an sich sagt eher, na, das kann ich ja schon. Ne? Auch klassisches Bewerberszenario. Ne? Der Mann hakt alles ab, kann ich. Eine Frau stellt sich da eher tatsächlich in Frage. Super spannendes Thema.
Aber ist es am Ende eigentlich nicht völlig egal, weil die KI ist auf dem Vormarsch, wird am Ende nicht alles durch KI-getriebene Lösungen eigentlich gemanagt, also eben auch das ganze Thema Content und Suchmaschinenoptimierung und Wegschaffen? Oder ist das die totale Dystopie, die ich da zeichne?
Ich glaube, wenn man sich hier unseren Podcast anhört, in dieser Folge, merkt man, dass wir hier mit viel Emotionen dabei sind. Das wird keine KI schaffen.
Ach, das ist wunderschön. Und ein wunderbares Schlusswort.
Das Patrick. War mein theatralisches Schlusswort, ganz genau.
Genau. Ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, vielleicht nochmal eine ganz persönliche Botschaft nochmal auszusenden, wenn du das Gespräch einmal zusammenfasst. Wir haben extrem viele Themen angeschnitten.
Oh, absolut,
Wir könnten eigentlich eine ganze Reihe draus machen und ich will noch nicht mal ausschließen, dass wir uns vielleicht nicht nochmal zusammentun.
Super gerne.
Aber wenn du hier nochmal so abschließend 2, 3 Sätze an die Vermüller, die wir nun mal alle sind, richten möchtest, was möchtest du denen nochmal mit auf den Weg geben?
Ich möchte euch mitgeben, erstmal folgt mir auf Instagram, dann seht ihr immer, wo ich das Internet aufräume und schafft wirklich ein Dokumenten- und Datenbewusstsein. Wenn ihr jetzt hier diesen Podcast zu Ende gehört habt, fertig mit entsprechend allen Tätigkeiten seid, die ihr parallel ausgeübt habt, setzt ihr euch an euren Rechner, ladet den Screaming Frog runter und schafft halt genau dieses Dokumenten- und Datenbewusstsein. Ihr werdet überrascht sein, was euch da auf jeden Fall erwartet und was ihr dort optimieren könnt. Also von daher empfindet mehr Liebe für eure eigene Webseite, gebt den ganzen Fremdsystem nicht so viel Aufmerksamkeit und dann räumen wir gemeinsam das Internet auf.
Vielen Dank, Patrick.
Ich danke dir.